Wir grüßen uns erst einmal und wünschen uns einen frohen und gesegneten Sonntag. Ja, dass wir es besetzt von meiner Annemarie und allen Bewohnern im Hause. Die lassen euch alle grüßen. Nicht nur die vor mir sitzen, sondern auch alle, die zugeschaltet sind über Livestream und Telefon. Das ist eine so große Zahl, ich konnte die gar nicht zählen. Also wenn die alle hier im Raum Platz nehmen würden, dann wird es ganz eng werden. Also, seid ganz herzlich und lieb gegrüßt und wir danken auch einmal für die Technik, die das macht, dass wir hier in Langensteinbach auf dem Stuhl sitzen und euch sehen in der Versammlung und mit euch Gemeinschaft haben können. Das ist kostbar, für mich persönlich außergewöhnlich. So. Das Thema hat mein Konstantin genannt. Ich hatte ihm kein Wort Gottes gesagt zum Vorlesen, aber wir haben ja genug Gelegenheit in dieser Stunde, sein Wort zu hören. Wir sind ja nun zum dritten Mal dabei, über eine Frage nachzudenken, diese uns aber auch beantworten lassen, die so wichtig, auch so zentral ist für unser Glaubensleben. Mit 15 Jahren bekam ich ein Heft in die Hand, das war von dem Jakob Krüger. Dieser Mann ist wahrscheinlich euch nicht bekannt. Das war, wir würden heute sagen, ein Russlanddeutscher. Er ist in der Ukraine geboren und ist dann nach Deutschland verzogen und 1948 in Thüringen verstorben. Der Jakob Krüger war auch Mitbegründer von der Zeitschrift und dem Bund Licht aus dem Osten. Nur das mal zur Information. Dieses Heft, es gab ja mehrere davon, das war überschrieben mit dem Titel Christus, wer bist du? Das ist seitdem, darf ich euch ja sagen, die zentrale Frage meines Lebens gewesen, und ist auch geblieben. Und Paulus schreibt ja im Philipperbrief auch einmal davon und überschreibt dann diese Verse mit den Christus und die Kraft seiner Auferstehung zu erkennen. Da konnte er alles, was begehrenswert war, in seinem Leben war es ja so vieles, das konnte er zurückstellen. Das war für ihn bedeutungslos geworden. Da galt für ihn nur die Person Christi. Wer dieser Mann war und wozu er gedacht und gezeugt worden war. Als Sohn Gottes und als Mann von Nazareth. Und schon tut sich ja die Frage auf, gibt es denn einen Unterschied zwischen dem Mann aus Nazareth und dem Christus, den Sohn Gottes? Auf Anhieb könnten wir sagen, nein. Das ist doch die gleiche Person. Und doch gibt uns Paulus etwas zum Nachdenken. Wenn er schreibt, und ob wir den Christus, den Messias, nach dem Fleisch mit den vielen Zeichen und Wundern gekannt haben, so kennen wir diesen so nicht mehr. Das heißt, er macht schon einen Unterschied zwischen dem Jesus in der Niedrigkeit auf Erden und den Erhöhten, zur Rechten der Majestät Gottes, verherrlicht. Und um diese Frage soll es uns heute Morgen gehen. Und nur im Blick auf ihn, den verherrlichten Christus, und dem Einswerden mit ihm, wird unser adamitisches Leben verändert und verwandelt und bekommt eine völlig neue Bestimmung. Diese Unterteilung zwischen den Jesus von Nazareth und den Erhöhten gibt es kaum in der Verkündigung, weil man es fast immer nur mit dem Jesus in den vier Evangelien zu tun hat und auch damit beschäftigt ist. Ihr habt ja vor einigen Wochen eine Verkündigung gehabt von Norbert Lied, überschrieben mit dem fünften Evangelium. Außergewöhnlich. So ein Thema habe ich in den 70 Jahren noch nicht gehört, dass es ein fünftes Evangelium gibt von den uns bekannten vier. Ja, dieser Mann von Nazareth, der gezeugte Sohn Gottes vor aller Schöpfung, der später von der Maria ja geboren wurde und der wieder in den Himmel aufstieg und von dort auch wieder zurückkehrt, war in den Briefen des Paulus, die er schrieb, und seinem Evangelium, das er predigte, das Thema und auch der Inhalt. Und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, wir hatten über dieses Thema eigentlich drei Stationen gedacht, die dieser Mann von Nazareth beschritten hat und die auf diese Frage, wer er war, auch eine Antwort geben kann. Er war nicht von Ewigkeit, sondern er wurde von seinem Vater, dem einzig einen Gott und den Allerhöchsten gezeugt. Er war in des Vaters Schoß und wurde aus Gott gezeugt und geboren und stand als der einzig gezeugte, wesensgleiche Sohn neben dem Vater. Ich und der Vater sind eins. Aber mein Vater ist größer als ich, so sagte er mehrmals, wenn er mit seinen Jüngern sprach. Wie er auch im Worte Gottes beschrieben wird, oder er selber in Erscheinung tritt, immer ist und bleibt er Sohn. Natürlich kann er auch mit dem Gottesbegriff und Gottestitel beschrieben werden, wie viele seiner Engel, wo wir lesen, sie sind Götter, oder auch Nebukadnezar, Pharao, Mose und Satan. Aber er, der Allerhöchste, bleibt immer der Gott aller Götter. Der Sohn Gottes aber bleibt mit Abstand immer der einzig Gezeugte, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Es ist sehr bedeutsam, dass das Wort Gottes einen wesentlichen Unterschied macht zwischen Schöpfung, die gemacht und gebaut wird, und einer Zeugung in überschäumender Liebe. Ich habe ja euch schon vor vielen Jahren immer wieder einmal das Beispiel vor Augen geführt. Da gibt es einen Künstler, der seinen Sohn meisterhaft in Stein gemeißelt hat. Und da geht plötzlich die Tür auf. Und das Original tritt herein. Außer vielleicht die Fassade, sonst gibt es keinerlei Vergleich zwischen diesen beiden Figuren. So ist das mit dem Sohn und auch der Schöpfung. Gott war ganz am Anfang. Wenn man das mal so formulieren will, mit sich ganz allein. Er alles in sich selbst. Dieser Gott ist reinste und wesenhafteste Liebe. Und diese Liebe kann und will nicht allein bleiben. Sie muss sich vervielfältigen können. Und sie tut es bis auf den heutigen Tag. Und deshalb zeugt sie aus sich selbst heraus Gefäße, die wesenhaft das Gleiche darstellen, wie er selber es ist. Liebe Geschwister, das sind alles Gedanken, da müssten wir etwas Zeit haben, darüber nachzudenken. Und als ersten Prototyp zeugte er, der allerhöchste Gott, aus sich selbst heraus den Sohn seiner Liebe. Und er wurde dadurch Vater. Sonst wäre dieser Begriff Vater eine leere Floskel. Und deshalb lesen wir ja so oft auch, vor allem in den Briefen bei Paulus, dass er, der Gott und Vater, auch der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus ist. Also ich habe jahrzehntelang gebraucht, sein geschriebenes Wort in dieser Sache verstehen zu lernen. Der Gott und Vater hatte mit seinem gezeugten Sohn ein Mittel und ein Werkzeug in der Hand, wodurch er dann alles bewirkte, erschuf und in das Dasein hineinstellt. Er, der Sohn, war das Wort, der Logos, womit alles seine Existenz bekam. Ohne das Wort ward auch nicht eins, was erschaffen wurde. Er sprach und im gleichen Moment wurde es. So wurden die Himmel, die Erde, der Raum und die Zeit Äonen erschaffen. Wenn wir den Text aus Kolosser 15 lesen, da heißt es, er, Christus, war das Bild, die Darstellung des unsichtbaren Gottes. Der Erstgezeugte vor aller Schöpfung. Und hier haben wir ja diese beiden Begriffe nebeneinander. Zeugung und Schöpfung. Und sie stehen und bleiben auch äonenlang nebeneinander stehen, bis aus der Schöpfung eine Neuzeugung geworden ist. Denn durch ihn, durch den Sohn, sind alle Dinge oder ist das ganze All erschaffen worden. Es seien die Dinge in den Himmeln und die auf der Erde, das Sichtbare und das für uns Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten oder Autoritäten. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen und zu ihm hin erschaffen. Das heißt, der Sohn ist das Ziel, der Abschluss, die Vollendung. Vers 17, und er, der Sohn, ist vor allen. Und alle Dinge bestehen zusammen durch ihn, weil er alles trägt. Ich sag mal, die gesamte Statik der Schöpfung ist auf den Christus gestellt. Ja, das geht weit über den Text aus 1. Mose 1, Vers 2 oder 1 hinaus. Gott schuf die Himmel und die Erde. Da wird uns also ein Panorama aufgeführt. Da müssen wir tief Luft holen. Und jetzt kommt ein Satz, liebe Geschwister, den, ja, dann wünschte ich, dass er so tief in unser Herzen eingeprägt sei. Vers 18. Und er, dieser Sohn, ist nicht unter anderem, sondern vortrefflich das Haupt des Leibes der Gemeinde, welcher der Anfang ist, der erst und einzig Gezeugte aus den Toten, auf dass er in allem den Vorrang, den ersten Platz habe. Also das alles, was wir jetzt gehört haben, gehört ja zur ersten Station, zu dem Mann aus Nazareth, der erst viel später durch die Maria geboren wurde und in das irdische Dasein kam. Er war nicht nur bei der Schöpfung dabei, sondern er war die Mitte, das Zentrum, der Dreh- und auch der Angelpunkt allen Geschehens. Es wird sogar berichtet, dass er als Jahweh mit Abraham am Tische saß und später über die Todeszahl der Sodomer Bevölkerung verhandelte. Und auch als mitfolgender Fels das Volk Israel bei dem Auszug aus Ägypten bekleidete. Ja, also nun zu der Frage. Ich frage ja oft, wenn ich die Bibel lese, nach dem, was ich gelesen habe. Ich muss es tun, weil vieles unklar ist, was wir lesen. Die Frage, war das nötig, dass dieser geistgezeugte Sohn Gottes, wie wir ihn ja beschrieben haben, Mensch und in das Fleisch, in die vergängliche, sterbliche Substanz irdischen Daseins kam, war das nötig? Konnte Gott nicht, da ihm ja alle Mittel zur Verfügung stehen, seine Liebe und Erbarmungen zur Schöpfung nicht auch anders zur Schau stellen? Musste das der Fleischesleib der Niedrigkeit sein? Ja, das hätte er können zweifellos tun. Aber es stand ja noch etwas ganz anderes zur Frage. Nämlich der Fall, die Sünde, der Ungehorsam, der Geschöpfe, ihm gegenüber. Der Schaden und die Schuld und Verschuldung, weil wir damit ja alles in den Tod gerissen haben und es wurde auch in den Tod gerissen. Die gesamte Schöpfung folgte dem Gesetz, in wessen Gehorsam du dich begibst, des Sklave bist du. Und aus dieser Fremdherrschaft musste Gott einen Weg finden, einen Ausgleich erbringen. Nun können wir nur rückblickend daraus folgern, was das Wort Gottes da zu berichten hat. Und der Preis, wenn Gott die verschuldete Schöpfung wieder zu sich zurückhaben wollte, war zweifellos der Tod. Der Tod seines Sohnes. Den Sohn, ihn, als Toten, wollte die Finsternis Macht und Satan unbedingt haben, weil sie hofften, damit Erbe zu werden. Das lässt sich durch den Text, zum Beispiel in 1. Korinther 2, gut beantworten. Denn da lesen wir, denn wenn die Finsternismächte gewusst und erkannt hätten, was das Kreuz bewirkte, dann hätten sie auf gar keinen Fall den Herrn der Herrlichkeit getötet. Auch lässt uns Petrus tief in das Geheimnis hineinblicken, wenn er schreibt, kennen wir doch, dass weder Gold noch Silber ausreicht, damit wir losgekauft werden können, sondern nur mit dem kostbaren Blut Christi, eines Lammes, ohne Fehl und ohne Flecken. Dieses Lamm ist Christus, das schon vor Grundlegung des Kosmos als solches dazu bereitgestellt und ausersehen war. Das bedeutet ja, dass Gott vor aller Schöpfung von Himmel und Erde, also vor dem Einbruch der Sünde in den Kosmos, das Lamm Christus bereitstand, das damit alle Kosten bezahlt und alle Schulden gesühnt wird. Und somit ist das Kreuz die Erlösung älter als die Schöpfung. Über einen solchen Satz, ja, da kann man eigentlich nicht hinweggehen. Da müssen wir den Mut haben, auch einmal darüber nachzudenken, was das bedeutet. Das Kreuz älter als die Schöpfung. Wie sollte aber ein solches Geistwesen und das als Sohn Gottes den Lammestod sterben? Das wäre doch gar nicht gegangen. Einen Geist kann man nicht an das Kreuz hängen. Nur aus diesem Grund verließ der Sohn die Herrlichkeit. Er entäußerte sich. Er nahm ein anderes Äußeres an. Er verließ die ursprüngliche Gestalt Gottes und wurde ein sterblicher Mensch, den Menschen gleichgestaltet und in der Art und Weise wie ein Mensch erfunden. Weshalb? Weshalb? Gibt nur eine Antwort, damit er am Kreuz sterben konnte. Verstehen wir die falsche Behauptung? Er war total wahrer Mensch und war auch zugleich wahrer Gott. Das gibt es nur in einem Lied, aber nicht im Worte Gottes. Das ist doch ein ganz großer Unsinn. Wenn wir das so sehen, war die eine Hälfte von dem Jesus von Nazareth, der von der Maria geboren wurde, ein vermaterialisierter Gottessame und die andere eine weibliche Eizelle. Wir haben ja bei der ersten Betrachtung eine ganze Stunde darüber nachgedacht. Er, der Schöpfer des Universums, bezahlte mit dem Tod seines Sohnes am Kreuz alle Sünden des Kosmos. Alles, was dir und mir an Fehlern und Schuld zugerechnet werden konnte, alle Schuldverschreibungen Satans und der Finsternismächte und der Engelgewalt, was die da aufgeschrieben hatten, an Anklageschriften, das löschte er alles aus. Er, Gott, nagelte alle Schuldscheine und Anklageschriften der Vergangenheit, der Gegenwart und Zukunft aller Geschöpfe und aller Zeiten an das Kreuz und hielt einen Triumph daraus. Eine Siegesbotschaft von einem gewaltigen Ausmaß. Heute für die Auserwählten, für uns, den Gliedern des Leibes Christi, morgen für Israel und übermorgen für die Himmel, die Erde und alles Unterirdische. Wenn wir diese Verse lesen, liebe Geschwister, ob wir da noch erreicht werden, ob wir davon erfasst werden, ob der Tiefe, der Weite dessen, was da am Kreuz geschah. Der Vater kauft mit dem Tod seines Sohnes alles zurück, was ihm eigentlich gehörte, was aber durch Verschuldung von ihm getrennt wurde. Wegen seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit willen konnte er die Schöpfung nicht einfach so wieder aus den Händen Satans und der Finsternis zu sich entreißen. Er musste und bezahlte auch die Verschuldung seiner Schöpfung mit dem Kreuzestod seines Sohnes. Wenn wir das große Thema von der Gerechtigkeit und Rechtfertigung Gottes durchdenken wollen, dann kommen wir an diese Überlegungen nicht vorbei. Und deshalb ist der Begriff Loskauf, es wurde etwas losgekauft, es wurde etwas zurückgekauft, was einem anderen gehörte, unerlässlich. Deshalb steht in unserer Bibel Lösegeld, Rückkaufssumme. In unseren Übersetzungen steht am meisten Erlösung. Aber das Wort Erlösung, den Begriff, den müssen wir erstmal klären. Das ist ein Fremdwort. Heißt deutsch, es wurde etwas losgekauft. Und zwar in diesem Sinn die ganze Schöpfung aus den Händen Satans. In 1. Timotheus 2, denn Gott ist einer, nicht drei. Verstehen wir? Nicht drei, sondern einer steht hier. Und es gibt auch nur einen Mittler Gottes. Das zwischen Gott und dem Menschen steht nicht im Text. Es gibt auch nur einen Mittler Gottes, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst zum Lösegeld, zu einem Kaufpreis für alle. Können wir das nicht in unserer Bibel mal bunt ausmalen? Wenn ein ganzes Heer immer wieder aufsteht und spricht ihr Irrlehrer, hier steht es, dass Gott in Christo für alle am Kreuz bezahlt hat. Ein Kaufpreis wurde gezahlt für alle, wovon das Zeugnis zu dieser bestimmten Zeit, in der wir heute leben, verkündigt werden soll. Wozu ich, Paulus, bestellt worden bin als Herold und Apostel. Ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht. Ich bin kein Fälscher, ein Lehrer der Nationen im Glauben und Wahrheit. Dort, wo der Jesus von Nazareth, menschlich gesprochen, am Kreuz sein Ende gefunden hat, beginnt nun eigentlich der Auftrag dieses Mannes. Nicht in dem, was er gepredigt und getan hat, war das Endgültige und das Bleibende, sondern was er in Zukunft tun wird. Ein Gedanke, der uns vielleicht neu ist, aber wir müssen den Mut haben, uns einmal zu hinterfragen. Und manche Verse neu zu beantworten suchen. Und hier tut sich ja, meine lieben Geschwister, ein unbeschreiblicher Abgrund auf, weil man an dem Jesus nach dem Fleisch, da ist man hängen geblieben. Die gesamte Verkündigung ist davon ausgefüllt und die Theologie war maßgebend daran beteiligt und ist schuldig. Über diese zweite Station des Mannes von Nazareth haben wir das letzte Mal ausführlich gesprochen und aufmerksam gemacht. Und es wäre unserem Gott eine große Freude, weil er glückselig ist über ein Evangelium der Herrlichkeit, uns weiterführen zu können. Und dieses Evangelium der Herrlichkeit kam erst zur Veröffentlichung, als unser Herr diese Erde wieder verlassen hat. Jedenfalls wurde dieser Mann von Nazareth von Gott aus dem Tod auferweckt und lebte dann noch 40 Tage auf dieser Erde, bevor er nach oben zu seinem Gott und Vater in den Himmel geholt wurde. Von da ab lief nun ein besonderer Abschnitt in der Heilsgeschichte ab. Ja, man müsste viel mehr Pausen in der Verkündigung machen, damit wir Zeit haben zum Nachdenken. Das Volk Israel wurde ja verstockt und wurde mit einem Narkotikum bewusstlos gemacht. Bis heute. Das heißt, es konnte den ihnen gegebenen Auftrag, alle Nationen zu Jünger zu machen, nicht nachkommen. Das ging ja gar nicht. Augen haben sie bekommen, die nicht sehen, und Ohren, die nicht hören. Sie konnten nicht verstehen und konnten sich deshalb auch nicht bekehren. Vielmehr rief er den Saul von Tarsus heraus und gab ihm, nicht den 12 Aposteln, den Rettungsweg Gottes bekannt, der nun ohne die Vermittlung Israels zu den Nationen geht. Und darüber wollen wir jetzt noch ein paar Minuten nachdenken. Mir ist es ein Anliegen und auch ein Vermächtnis, euch noch teilnehmen zu lassen, was in meinem hohen Alter hier in Langensteinbach abläuft. Und wie geschrieben steht, hat sich dieser auferstandene Gottessohn zur Rechten Gottes mit auf seinem Thron gesetzt und wartet? Ja, das ist also schon interessant. Dieser Sohn im Himmel, der wartet. Auf was denn? Der wartet, bis Gott ihm das ganze All unter seine Füße legen wird. Hochinteressant, was in diesem Satz für Tiefen der Gottesgedanken steht. Und dieses All besteht ja nicht nur aus Milliarden menschlicher Geschöpfe, den Israeliten und den Völkern der Erde, sondern auch der himmlischen und der unterirdischen Schöpfungswelt. So beschreibt Paulus uns ja die Absichten und Pläne unseres Gottes in den Epheserbrief. Ich lerne auch mit 86 Jahren die Texte neu zu verstehen und werde überrascht, dass eine Gottesenergie in mich hineinfließt, die ich so früher gar nicht kannte. Epheser 1, 19 bis 23. Und ihr, nicht die anderen, ihr, weil es Gott zunächst und zuallererst mit dieser kleinen Schar zu tun hat. Ihr, die Glieder des Leibes Christi, ihr seid von ihm aus schon vollendet. In ihm die Christus. Und jetzt kommt wieder ein großer Satz, liebe Geschwister, darüber sollten wir auch als Verkündiger der Gemeinde doch einmal etwas mehr Zeit gönnen. Christus, welcher das Haupt jedes Fürstentums und jeder Gewalt ist. Also hier zieht nun Paulus den Vorhang hoch und lässt uns in ungeahnte Dimensionen hineinschauen. Dimensionen, die vor den Äonen und Generationen in Gott verborgen gehalten wurden und allein Paulus geoffenbart bekam und uns bekannt zu machen hatte. Nein, Gott ist mit seinem Rettungsplan, wenn er wieder zurückkommt, wissen wir ja, mit der Entrückung lassen ja die meisten Kinder Gottes den Heilsplan Gottes zu Ende gehen. Nein. Wenn er zurückkommt, ist er noch lange nicht am Ende. Die meisten Glaubensgemeinschaften machen also mit der Wiederkunft Christi den Abschluss, das Ende. Aber dort beginnt erst die große Rettungsaktion, für die Himmel, die Erde und allem Erschaffenen. Und ich möchte, ja, mir gelingt das nicht, das weiß ich, wenn es dem Heiligen Geist gelingen könnte, uns einmal ein Stück wegzuziehen mit der Beschäftigung, wir und er, sondern einmal einen Blick bekommen, dass es außerhalb dieser Leibesgemeinde auch noch andere Schöpfungsebenen gibt, die von diesem Heil und dem Rettungsglanz Christi mit betroffen werden sollen, dass wir davon einmal etwas informiert werden, dass uns das zu Herzen geht. Ich lese den Text noch weiter in Epheser 1. Da heißt es dann, Gottes Wirksamkeit zeigt sich in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte und setzte ihn, den Mann aus Nazareth, zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern. Und nun hören wir einmal ganz konzentriert zu, was das für ein gewaltiges Evangelium ist. Was zum ersten Mal ertönt, war ja ein Geheimnis und ist jetzt seiner Gemeinde bekannt. Vers 21, der in die Himmel erhöhte Christus ist von Gott gesetzt als Haupt. Als Haupt. Vorhin haben wir gelesen, dass er als Haupt gesetzt ist über die Gemeinde, die Glieder des Christusleibes. Und hier erfahren wir eine ungeheure Erweiterung, eine Vervielfältigung als Haupt über jedes Fürstentum und jede Gewalt, jede Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Äon, sondern, also in dem Äon, in dem wir heute leben, sondern auch in den zukünftigen. Das heißt, es gibt doch mehrere Äonen davon, nicht Ewigkeiten und auch nicht Welten. Das steht nicht im Text. Der Zeitbegriff steht im Text. Äonen wird es geben. Weltzeitalter. Und jetzt geht's noch weiter. Und er hat alles, das ganze erschaffene All, seinen Füßen untergeordnet. Und ihn zuerst und vorerst als Haupt über alles seiner Gemeinde gegeben. Gemeinde steht da mit einem Zusatznamen. Und da gibt's nur hier Gemeinde, die da ist, sein Leib. Sein Leib, der Leib des Christus. Die Vervollständigung dessen, der alles in allem vervollständigt. Das, was diese Verse aussagen, erfüllt nicht nur Gott, sondern auch uns. Es übertrifft ja bei weitem alle menschlichen Vorstellungen und Überlegungen. Das, was eigentlich erst passieren muss, das ist bei Gott schon Realität. Das All liegt schon zu Füßen des Christus. Und wenn wir zu Christus gehören, als Glieder in einer wesenhaften Einheit, können wir die Gedanken fassen, dann liegt das ganze Schöpfungsall zubereitet unter den Füßen des Gesamtchristus, auch des Leibes. Und als erstes hat der Allerhöchste seinen Sohn der Gemeinde als Leib gegeben. Als Leib. Eine engere Verbindung gibt es nicht als die zwischen einem Haupt und einem Körper. Das ist so kostbar und unvergleichlich. Ich meine, im Geist und in der Seele bin ich jetzt unter euch, das weiß ich. Aber mein Körper, da sitzt hier auf dem Stuhl in Langensteinbach in unserer Wohnstube. Aber das ist nicht vollkommen. Das ist doch Ja, obwohl wir dankbar sind für die Technik, die das macht. Aber im Eigentlichen, liebe Geschwister, ich weiß nicht, ob es mir noch einmal gegeben sein kann, euch auch mit Handschlag zu begrüßen und zu umarmen. Aber der Körper gehört mir zum Leib. Die Glieder, alle Funktionen, die wir ausführen, jede Handbewegung geht vom Kopf aus. Ich muss denken. Und das, was das Haupt denkt und als Programm gespeichert hat, das führt der Leib, der Körper aus. Der Leib. Keine engere Verbindung gibt es im ganzen Weltall nicht. Und weil die jetzige Glaubensgemeinde Leib ist, vervollständigt sie Christus. Vervollständigt sie Christus, weil er das Haupt davon ist. Wir sind nicht die Fülle. Nein, nein, das stimmt nicht. Wir sind nur die Ergänzung. Wir machen die Vervollständigung aus. Das Teil, was fehlt, als Körper und Leib. Was noch fehlt, das füllen wir aus. Und es ist doch sonderbar, meine Teuren, dass die Frommen alles sein wollen. Wirklich alles sein wollen. Die Braut, die 144.000 Versiegelten aus Israel, die unzählbare Schar, wenn die Offenbarung ausgelegt wird, wir erleben ja das hautnah, dann ist das also auch die Gemeinde. Die Herde mit dem Hirten, Jesus, Knechte, Mägde, Jünger, Israeliten, Tochter Zion, das neue Jerusalem. Aber nicht nur das, was der Vater alles ihnen zugedacht und dem Sohn gegeben hat, Glieder, die zum Leibe des Christus passen. Nein, das will man nicht sein. Als ich 1997 zum ersten Mal zwei Gemeinden in Sibirien besuchte, ja, dann habe ich das mit verspürt. Dann war das gang und gäbe. Braut sind sie. Und diese Gemeinden waren ja eine kleine Ausnahme. Aber sonst war das Evangelium von dort bis nach Vladivostok eins. Gemeinde ist Braut. Ist auch in Europa nicht anders. Wir können auch sagen, bis an den Atlantik gibt's ja die Überzeugung, dass Gemeinde heute Braut ist, obwohl es so klar steht. Nein, es wird heute nicht die Braut gesammelt, sondern ein Leib zubereitet, der die Funktionen des Hauptes ausführen und zu übernehmen hat. Ob wir einmal diesen Unterschied merken und spüren und dann auch mal umsetzen in unserem Gedächtnis und nicht immer darauf kommen, dass wir alles sein müssen im Worte Gottes. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Nun erfährt aber das, was heute Gültigkeit hat, das erfährt noch eine ungeheure Ausdehnung, eine Vervielfältigung auf all das, was wir eben gelesen haben. Als Haupt ist Christus gesetzt. Ja, heute über seine Gemeinde. Aber das ist noch nicht alles. Wir als Gemeinde sind doch nicht das Ganze. Wir sind doch noch ein Teil von der ganzen Schöpfung. Nur wenn wir einmal an die unsichtbaren Dimensionen der Geisterwelt denken, was die alles umfasst. Als Haupt ist Christus gesetzt nicht nur über seine Gemeinde, sondern über jedes Fürstentum und jede Gewalt, jede Energie, Kraft, Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Äon, so steht es da. Ist keine Übersetzung. So steht es im Text. Können wir das mal übernehmen? Und es dauert jahrzehntelang, bis wir aus der machtvollen Tradition herauskommen und einmal einen neuen Begriff in uns festigen lassen. Der Heilige Geist hat große Mühe große Mühe, uns in das wahre, außergewöhnliche Evangelium des Christus hineinzustellen. Dieser Äon, sondern auch in den zukünftigen noch. Ja, nun frage ich, mit Bangigkeit frage ich euch, die ihr vor mir sitzt und alle, die da zuschauen. Soll das bedeuten, dass all diese unterschiedlichen Schöpfungen, die hier genannt werden, Glieder des Christus werden? Hinter dieser Frage habe ich 4 Fragezeichen gemacht und 10 Ausrufezeichen. Was will denn das sagen, liebe Geschwister? Diesen Gedanken wagen wir kaum zu denken. Kolosser 1, 16. Denn durch ihn seid ihr alle geschaffen worden. Die in den Himmeln und die auf Erden. Alles Sichtbare und alles Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alle Dinge sind durch ihn und für ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und alle Dinge bestehen zusammen durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Und was lesen wir oft? Die Gemeinde sind Erstlinge nur. Wir sind die Ersten. Wir haben den Vorrang vor allen anderen. Doch nicht, weil wir besser sind. Vielmehr, weil wir zu nichts Guten fähig sind, hat die Gnade uns zuvor ersehen und dort hineingegliedert. Zugeordnet sind wir als Glieder, als Erstlinge, die heute an der Reihe sind. Erster Anfang, der Erstgezeugte aus den Toten, auf das er in allem den Vorrang hat. Und ihr, Kolosser 2, 10, als Erstlinge seid vollendet in ihm, welcher auch das Haupt jedes Fürstentums und jeder Gewalt ist. Liebe Geschwister, wir erinnern uns doch, Epheser 6, dass wir jetzt mit diesen Fürstentümern und Gewalten den Kosmosbeherrscher in Clinch, in Krieg liegen. Das sind doch eigentlich die Gegenschaften unserer Auseinandersetzung, weil sie alles das nicht gelten lassen wollen. Und dann erfahren wir aus diesem Text, dass Christus das Haupt ist über diese Fürstentümer, über diese Anfangsgewalten, diese Urmächte. Das muss uns doch zum Nachdenken bringen. Wie soll denn das zugleich zugehen, dass der Lichtglanz und die Herrlichkeit Gottes und seines Christus und seiner Gemeinde einmal alle Lebensformen des Erschaffenen alles durchdringen und diese zu Leibesgliedern des Christus machen und werden lassen? Ich frage, wie soll das zugehen? Verstehen wir, dass mit der Zurückkunft des Christus seine Rettungsabsichten nicht zu Ende sein können, dass Gott zukünftige Äonen gegeben hat, gesetzt hat. In die Äonen der Äonen lesen wir. Und was steht bei uns immer? Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das steht so nicht da. Ja, ich frage, sollen wir diesen Mann aus Nazareth eine solch große Bedeutung zumessen? Sollen wir das? Liebe Geschwister, ich weiß, dass uns diese Verkündigung vollständig aus der gegenwärtigen persönlichen Angstsituation herausführt, auch herausführt aus der gesamten Weltsituation voller Ängste. Und Abgründe. Ich lese mal noch einen Text aus 2. Korinther 1,20. Kennen wir alle. Hundertfach gelesen und er ist, steht auch in uns. Nämlich, denn für alle zukünftigen Verheißungen Gottes, was er verheißen hat, gibt es in Christus nur ein einziges Ja und durch ihn auch nur ein Amen. Das heißt, die ganze Erfüllung steht dahinter. Gott zur Verherrlichung durch uns. Dieser kleine Nachsatz durch uns, der in vielen Übersetzungen nicht mehr vorkommt, zeigt uns doch, dass dieser Leib Christi das Ausführungsorgan des Hauptes ist. Liebe Geschwister, warum wollen wir immer etwas anders sein? Was der Heilige Geist schon längst niedergelegt hat und es in dem Herzen Gottes als Vorsatz festgemacht ist. Warum wollen wir nicht dazu stehen und wollen dazu ein Ja sagen? Durch uns, dieses durch uns hat Bestand, durch alle zukünftigen Äonen. Das bringt uns fast um den Verstand, wenn wir einmal einige Minuten stehen bleiben könnten. Wenn wir uns damit beschäftigen, Epheser 2,7, auf dass Christus in den, hier steht's nochmal, in den kommenden, nicht Ewigkeiten, auch Welten nicht, sondern in den kommenden Äonen. Was macht er da? Durch die Gemeinde, den überschwänglichen, den unerzählbaren, nicht zu Ende gehenden Reichtum seiner Gnade in Güte zur Schaustelle, in Christo Jesu. Diese Schar der Glieder seines Leibes, die er braucht, um seine Herrlichkeit vervielfältigen zu können. Deshalb sind wir ja von Gott erdacht als Erstlinge für die anderen, doch nicht für uns im Himmel einen glückseligen Platz zu bekommen. Was ist das für ein Egoismus? Schrecklicher Egoismus. Wartet nicht die ganze Schöpfung mit Sehnsucht auf die Offenbarung eben dieser Sühnegemeinde, den Gliedern des Christusleibes, weil der Schöpfung das Leben und die Lösung aus ihrer Versklavung gebracht wird und gebracht werden soll und bringt die ganze Schöpfung in die Freiheit der Kinder Gottes. Deshalb wartet sie auf diesen Tag, wo wir zusammen mit dem Christus als Einheit ihnen wahres, göttliches, bleibendes Leben vermitteln werden. Nicht nur wir warten auf den wiederkommenden Christus, sondern da steht es ja, Römer 8, eine ganze Schöpfung, die unter der Versklavung der Sünde steht. Die ganze Schöpfung. Wie soll denn sonst das zustande kommen? Dass einmal alles, was in der Himmelswelt existiert, was sich auf Erden befindet und was sich in den Gerichtsräumen der Tiefe, dem Unterirdischen, sich aufhält, die Knie beugen und aus dem Herzen heraus bekennen wird, nur er allein ist Herr. Wenn nicht, durch ihn und seine Gemeinde und den Dienst und die Verkündigung des Leibes Christi. Wie können wir nur immer bei dem Mann aus Nazareth auf Erden stehen bleiben und von dem reden, was er an Wundern getan und an Gleichnissen erzählt hat? Werden wir nicht gerade dadurch verändert, wenn uns ein Evangelium offenbar wird, wenn der erhöhte Christus uns aufzeigt, was die Zukunft für uns und die durch unseren Dienst gerettet werden bedeutet? Bringt uns das nicht zur Veränderung, liebe Geschwister? Ich wüsste keinen anderen Grund. Das Übermorgen darf unsere Gegenwart durchstrahlen und uns aufmerksam machen, wozu wir gedacht und gemacht und bestimmt worden sind. Das Übermorgen. Können wir das uns vom Heiligen Geist lebendig machen lassen, in unser Innerstes hinein transformatieren lassen? Und das vorletzte Zeugnis, das finden wir in Epheser 1. Ich muss euch gestehen, ich habe jahrzehntelang diesen Text und das, was da aufgeführt ist, das habe ich überlesen. Ich weiß nicht warum. Die Macht der Tradition hat mich gehindert oder was? Da steht Folgendes. In dem Abschluss der Zeiten. Zeiten. Also da steht ja das Wort Kairoi. Das sind Aktionen Gottes. Das sind Rettungseinschübe, die Gott macht. Nicht chronologisch, sondern von oben her. Die werden mal abgeschlossen. Die werden einmal vollendet. Die erfahren eine Vervollständigung. Ja, in den Abschluss der Zeiten. Was wird da geschehen? Da wird einmal das gesamte All unter dem Christushaupt seinen Platz gefunden haben. Gott wird alles unter ein Haupt zusammenbringen in dem Christus. Was in den Himmel ist und das, was auf Erden ist, in ihm. Seltsam. Auch in der neuen Elberfelder Übersetzung hat man den Begriff Haupt weggestrichen. Deshalb müssen wir das einfügen. Nicht irgendwohin wird das All gemacht, sondern es wird seinen Platz finden unter dem Christushaupt. Ja, also wir können nach oben, nach unten, nach rechts, nach links denken. Können wir das denken? Alle Bewohner von Dorf Chemnitz, von Dahlheim, von Hormersdorf, von Herold, von Reutlingen und sonst wo, werden Glieder des Leibes Christi. Alles wird Glied am Leibe Christi. Das ist doch nicht zu fassen. Ist aber Realität. Und die Aussage aus diesem Text. Liebe Geschwister, ein großes Halleluja sollte ja in unserem Herzen geschehen, wo wir heute zu tun haben, einen einzigen von der Christusbotschaft zu überführen, wird dann hier in diesem Text gesagt, alles wird Platz nehmen. Die Bewohner, die wir nicht zum Glauben führen können, das wird das Ziel Gottes sein und unser Dienst in den zukünftigen Äonen. Ein großes Halleluja ergießt sich unser Herz hinein. Das alles hängt mit dem Jesus von Nazareth zusammen. Und dabei sind wir noch gar nicht am Ende, weil ja dieser erhöhte Christus, der Jesus von Nazareth, der Sohn Gottes, sich dann mit seinem verklärten All, was dann alles Glied geworden ist, Haupt und Glieder, wie wir es jetzt schon sind, liebe Geschwister, ob wir diesen Gedanken überhaupt einmal denken lernen können. Ich wünschte es so sehr, weil keine Kraft uns so sehr nach oben zieht und verwandelt als das Übermorgen, was uns verheißen ist. Ja, das einmal das verklärte All, was lebendig und wesenhaftes Leben Gottes in sich trägt, das wird seinem Vater wieder unterstellt. Erst dann wird Gott sein, alles in allem. Gott allein übernimmt dann die Herrschaft. Das heißt, der Christus als Sohn Gottes nimmt sich zurück, weil über ihn der Allerhöchste als Haupt gesetzt ist. Ja, das ist also ein wunderbares Bild, was wir manchmal gar nicht, das können wir gar nicht zu Ende fassen, weil wir dann irgendwo bewusstlos in einer Ecke liegen. So hat es uns erschlagen von der Macht und Herrlichkeit Gottes. Es war schon ein langer Weg, ich weiß das, den wir mit Jesus von Nazareth gegangen sind. Und ich bin sehr glücklich. Das bin ich von ganzem Herzen, euch diese Botschaft verkündigen zu können. Denn von den tausenden Gemeinden gibt es in Deutschland nur ganz, ganz, ganz wenige davon. Ich kann euch nur bitten, bewahrt euch diesen köstlichen Stand von der Herrlichkeit des Christus und unseres Gottes und Vaters. Wir beten miteinander. Dank sei dir, unser Gott und Vater, und dir, unser Herr und Haupt, Jesus Christus, für das Vermächtnis deines geschriebenen Wortes, auch für die Stunde der Gemeinschaft. Unter deinem Wort danken wir von ganzem Herzen. Nie wären wir imstande gewesen, ein solches Ausmaß an Einsicht und Herrlichkeit deines Christus erkennen zu können. Deshalb lass deinen Christus in uns wachsen, zu einer vollen Mannesgestalt kommen und forme uns zu Gefäßen deines Wohlgefallens. Zu keiner Zeit unseres Lebens hast du die Vergänglichkeit dieser Welt uns so vor Augen geführt, wie heute und jetzt. Du wollest uns dafür zu und vorbereiten auf den Tag, wo das Sterbliche verschlungen wird von dem Unsterblichen, dem Bleibenden. Wir bitten dich für dein erbarmungsvolles Handeln bei dem tausend- und millionenfachen Sterben der Söhne und Töchter deines Volkes Israel, aber auch aller, die davon noch betroffen sind. Nein, der Tod ist nicht das Letzte. Die Siegesfeier über ihn wird die Äonen überdauern und nie mehr verklingen. Und über diesen Sieg beten wir dich an und verherrlichen deinen Namen. Geh mit uns nach Hause und bewahre dein Wort in unseren Herzen. Wir danken dir dafür. Amen.